SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. In Los Angeles spitzt sich die Lage weiter zu. Während die Proteste gegen seine Migrationspolitik weitergehen, hat US-Präsident Trump angekündigt, weitere Nationalgardisten sowie Marineinfanteristen in die Stadt zu schicken. Unser Korrespondent Andreas Hein berichtet.
Bisher gibt es keine Informationen über Ausschreitungen, die Lage gilt aber als angespannt. Einige Demonstranten stehen schwer bewaffneten Polizisten und Soldaten gegenüber, die ein Bundesgebäude in der Innenstadt absichern. Weitere 2000 Soldaten der Nationalgarde und 700 Marines sollen nach Los Angeles kommen. Das hat Präsident Trump angeordnet. Kaliforniens Gouverneur Newsom wehrt sich dagegen, auch gerichtlich, und teilt mit, dass die Soldaten nur geschickt würden, um Chaos zu provozieren. Er selbst beordert jetzt zusätzliche 800 Polizeikräfte nach Los Angeles, die für Sicherheit sorgen sollen. Bürgermeisterin Karen Bass kritisierte den Einsatz der Soldaten ebenfalls heftig. Das alles sei wohl ein Experiment von Präsident Trump, der damit prüfen wolle, wie weit er gehen könne.
Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder großflächig mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die deutsche Presseagentur berichtet, über der Hauptstadt Kiew sei starkes Flugabwehrfeuer zu hören gewesen. Bürgermeister Klitschko schrieb auf Telegram von brennenden Autos und herabfallenden Trümmerteilen. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein. Auch die Stadt Odessa an der Schwarzmeerküste wurde demnach von Russland angegriffen. Dabei soll ein Mensch getötet worden sein. Erst in der Nacht zuvor hatte Russland die Ukraine mit dem seit Kriegsbeginn größten Drohnenangriff überzogen. Russlands Luftangriffe gegen die Ukraine sorgten zuletzt bei der NATO für ein Umdenken. NATO-Generalsekretär Rutte hatte die Mitgliedstaaten aufgefordert, mehr in Rüstung zu investieren. Die russische Regierung hat nun empört auf diesen Aufruf reagiert. Aus der Nachrichtenredaktion berichtet Ramin Momasagian.
Kreml-Sprecher Pieskow sagte, die NATO sei ein Instrument der Aggression und Konfrontation. Generalsekretär Rutte hatte zuvor bei einem Treffen in London deutliche Worte gefunden. Die NATO müsse ein stärkeres, faireres und schlagkräftigeres Bündnis werden. Nötig sei ein so wörtlich Quantensprung in der gemeinsamen Verteidigung. Dafür müssten die Mitgliedstaaten ihre Luftabwehr um das Vierfache aufstocken. Man sehe schließlich in der Ukraine, wie Russland Terror aus der Luft verbreite. Daneben seien tausende zusätzliche Panzer sowie Millionen zusätzliche Artilleriegeschosse nötig.
Der Bundesnachrichtendienst warnt davor, Russlands Expansionsdrang zu unterschätzen. Präsident Kahl sagte in einem Podcast des Medienportals Table Briefings, der BND habe Belege, wonach die Ukraine für Präsident Putin nur ein Schritt auf dem Weg nach Westen sei. Aus der Nachrichtenredaktion Andreas Herrler.
Russland will den NATO-Bündnisfall testen. Davon ist BND-Präsident Kahl überzeugt. Und dafür, so sagt er, müsse Russland nicht mal Bombenangriffe fliegen. Es reiche schon aus, so wörtlich, kleine grüne Männchen nach Estland zu schicken, um dort angeblich unterdrückte russische Minderheiten zu schützen. Die Kalkulation in Moskau sei, ob ein US-Präsident dann wirklich GIs über den Atlantik schicken und diese in Lebensgefahr bringen würde. Auf diesen Bündnistest müsse sich der Westen einstellen, sagte Karl, und er müsse so abschreckend wirken, dass Präsident Putin auf diese Gedanken gar nicht erst komme.
Israel will die Aktivisten des abgefangenen Gaza-Solidaritätsschiffs Madeleine ausweisen. Die Passagiere seien am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eingetroffen, um Israel zu verlassen und in ihre Heimatländer zurückzukehren, schrieb das israelische Außenministerium am frühen Morgen auf X. Sie sollten noch heute ausreisen. Am Abend war das Segelschiff der Pro-Palästina-Aktivisten mit Greta Thunberg an Bord in einem israelischen Hafen angekommen, 17 Stunden nach seiner Übernahme durch das israelische Militär. Es war vor gut einer Woche von Sizilien aus in See gestochen. Sein Ziel, symbolisch Hilfsgüter wie Babynahrung und medizinische Güter in den Gazastreifen zu bringen. Die Vereinten Nationen warnen davor, dass Online-Betrug dramatische Ausmaße annehmen wird. Immer mehr Menschen liefen Gefahr, auf kriminelle Tricks hereinzufallen. Künstliche Intelligenz mache es möglich, mit wenig Aufwand im großen Stil weltweit viel Geld abzuzocken. Angelika Henkel berichtet.
Bisher setzen oft Sprachbarrieren den Tätern natürliche Grenzen. Nun aber versetzt künstliche Intelligenz sie in die Lage, in allen Sprachen und weltweit zu operieren. Das befürchtet die UNO mit Blick auf kriminelle Netzwerke in Südostasien. Online-Betrug werde so grenzenlos und passgenau auf die Opfer abgestimmt. Hierzulande bedeutet diese Prognose mehr Opfer, mehr finanzielle Schäden. Aber das ist nicht die einzige besorgniserregende Entwicklung. Diese Art von Kriminalität hat laut UNO in Südostasien geradezu industrielle Ausmaße angenommen. Hunderttausende Menschen werden gegen ihren Willen verschleppt und gefangen gehalten. Zum Beispiel in Kambodscha oder Myanmar. Sie werden gewaltsam dazu gezwungen, Straftaten zu begehen und Menschen aus der Ferne zu betrügen. Mafia-Organisationen verdienen so pro Jahr mehr als 40 Milliarden US-Dollar, schätzt die UNO. In Deutschland ist die Zahl der Cybercrime-Delikte zuletzt angestiegen. Das Dunkelfeld dürfte groß sein.
Der britische Bestseller-Autor Frederick Forsyth ist gestorben. Bekannt war er für Thriller wie Der Schakal oder Die Akte Odessa, die auch verfilmt wurden. Seine Romane spielten in der Geheimdienstwelt. Aus London berichtet unsere Korrespondentin Franziska Hoppen.
Akribisch schildert Autor Frederick Forsyth die Methoden der Geheimdienste in seinen Büchern. Erst später wurde klar, warum der Brite sich so gut auskannte. In seinen Memoiren, erschienen 2015, machte Forsyth erstmals öffentlich, während des Kalten Krieges zeitweise selbst dem britischen Geheimdienst MI6 zugearbeitet zu haben. Einmal etwa sei er als Tourist in die DDR gereist, um auf dem Rückweg ein Päckchen zurück nach England zu bringen. Die Unterlagen habe er auf einer Museumstoilette in Dresden bekommen, schrieb Forsyth. Diese Erfahrungen ließ er in seine Thriller mit einfließen. So handelt sein erster Roman, Der Schakal, von einem Attentat eines Auftragskillers auf den französischen Präsidenten Charles de Gaulle. Die Geschichte wurde in den 70ern verfilmt.
Im pfälzischen Lambrecht hat am frühen Morgen eine mehr als 600 Jahre alte Tradition begonnen. Der sogenannte Geißbockmarsch führt von dort bis nach Deidesheim, wo am frühen Abend ein Ziegenbock versteigert wird. SWR-Reporter Martin Gärtner mit Einzelheiten.
Ziegenbock Bubi ist 4 Jahre alt, 45 Kilo schwer und hat eine Hornspannweite von 80 Zentimeter. Für die traditionelle Deidesheimer Geißbockversteigerung wurde er umgetauft. Er heißt jetzt Michael der Vierte. Denn das Lambrechter Brautpaar Michael Müller und Lisa Hilgert, das Samstag geheiratet hat, führt den Bock durch den Wald nach Deidesheim, wo er um 10 Uhr an der Stadtgrenze übergeben wird. Mit diesem Brauch bezahlt Lambrecht für Weiderechte im Deidesheimer Wald. Die UNESCO hatte erklärt, die jahrhundertealte Tradition sei ein herausragendes Beispiel für lokales Brauchtum und stärke das soziale Miteinander vor Ort.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im südlichen Baden-Württemberg ist es sonnig, sonst wechseln sich heute Sonnenschein und Wolken ab. Im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Wolken insgesamt dichter und vereinzelt bilden sich auch kurze Schauer. Noch ist recht frisch, bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft dann auf 18 Grad in der Hohen Eifel und bis 27 Grad in der Ortenau. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Westwind. Auch am Mittwoch gibt's häufig Sonne bei 20 bis 28 Grad. Am Donnerstag und Freitag wird es dann bis zu 32 Grad heiß und schwüler. Örtlich können sich auch Hitzegewitter bilden.
SWR aktuell Hintergrund.
Unsere Erde heißt nicht umsonst blauer Planet, denn mehr als 2/3 der Oberfläche sind von Wasser bedeckt. Die Meere dieser Welt sind ein elementarer Bestandteil unseres Ökosystems und sie sind in Gefahr. Deshalb fragen wir anlässlich der 3. UN-Ozeankonferenz, die noch bis Freitag in Nizza stattfindet, in dieser Woche in der SWR aktuell Serie, überhitzt und verschmutzt, wie können wir unsere Ozeane retten? Ein Schritt dorthin ist das UN-Hochseeschutzabkommen von 2023. Es kann aller Voraussicht nach Anfang kommenden Jahres in Kraft treten. Auf der Konferenz sind laut Frankreichs Präsident Macron weitere Ratifizierungen und Zusagen zusammengekommen. Das Abkommen gilt als wichtige Voraussetzung für das Ziel, bis 2030 insgesamt 30% der Weltmeere unter Schutz zu stellen. Unsere Korrespondentin Caroline Düller berichtet.
In Nizza habe man 55 der insgesamt nötigen 60 Ratifizierungen erreicht. Weitere Staaten hätten formell zugesagt, in den Ratifizierungsprozess einzusteigen. Das UN-Hochseeschutzabkommen gilt als wichtige Grundlage, um etwa Meeresschutzgebiete auch auf der Hohen See ausweisen zu können, also außerhalb nationaler Hoheitsgewässer. Nach UN-Angaben sind bisher 50 Ratifizierungen erreicht, also etwas weniger als in Macrons Darstellung. Im Laufe der Woche könnten aber weitere hinzukommen.
Soweit Caroline Düller aus Nizza. Dass es den Weltmeeren schlecht geht, ist allgemein bekannt. In den vergangenen 2 Jahren wurde sogar davon gesprochen, dass die Ozeane Fieber hätten. Wir wollten von Janina Schreiber aus unserer Klimaredaktion wissen, ob das immer noch so ist.
Naja, wenn wir die Kurven der durchschnittlichen Oberflächentemperatur mal so vergleichen, also 2023, 2024 und eben dieses halbe 2025, dann sehen wir, die 2025er-Kurve, die liegt da im Großteil zwar drunter, aber wir sind insgesamt eben immer noch auf einem hohen Niveau. Und zwar sowohl in den oberen Meeresschichten als auch in den unteren. Das Thermometer, das steht also nach wie vor auf Fieber. Und es haben sich sogar schon Forschende so geäußert, dass sie sagen, diese Fieber-Metapher für unsere Meere, die passt eigentlich gar nicht. Weil Fieber, das könne man senken, den Temperaturanstieg im Meer aber eben nicht.
Wie lange geht das denn noch gut?
Ja, also steht fest, unsere Erde, die wäre ohne unsere Ozeane nicht bewohnbar. Denn die Ozeane sind wie ein riesiges Kältebad für den Rest des Planeten. Und Anders Levermann, der ist Physiker am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der sagt,
das Kältebad wird noch lange funktionieren, ganz einfach, weil der Ozean im Mittel 3 Kilometer tief ist, in manchen Gebieten natürlich noch viel, viel tiefer, aber im Mittel 3 Kilometer tief und damit eine Riesenwassermasse ist, die wir nach und nach aufwärmen. Und da sind noch viele Schichten, die erwärmt werden müssen.
Aber das ist jetzt weniger eine Entwarnung als eine Drohung. Es gab zwar mehrere Erklärungen für die heißen Ozeane 2023-24. Eine war zum Beispiel das Wetterphänomen El Niño, das ganz natürlich auftritt und zusätzliche Wärme ins Klimasystem gebracht hat. Unterm Strich aber kommt immer die globale, menschengemachte Erderwärmung obendrauf. Und dieses zusätzliche CO2, das erwärmt die Atmosphäre und dann eben auch unsere Ozeane. Auch wenn unsere Meere eben nicht plötzlich kollabieren, es bleibt nicht ohne Folgen für uns.
Welche Konsequenzen hat das konkret?
Ja, das ist pure Physik. Wärmeres Wasser braucht mehr Raum und das ist die langsame, aber eben wuchtige Gefahr dabei, das sagt auch Levermann.
Wir verändern damit unseren Planeten und wenn man den Meeresspiegelanstieg zum Beispiel nicht ernst nimmt und Küstenschutz nicht entsprechend anpasst, dann wird es auch gefährlich für die Bevölkerung.
Ja, also Hamburg wird wohl die nächsten 750 Jahre nicht mehr erleben, das schätzt Levermann. Denn wenn wir uns bei einer Erderwärmung von ungefähr 2 Grad einpendeln, dann müssen wir uns auf einen Meeresspiegelanstieg von 5 Metern einstellen.
Jetzt könnten wir natürlich sagen, was interessiert uns der Meeresspiegelanstieg in mehreren 100 Jahren?
Ja, naja, also was uns heute schon kümmern sollte, das sind die Wetterextreme. Physiker Levermann, der sagt, den Effekt durch wärmere Ozeane, den können wir uns so vorstellen, wie wenn wir im Badezimmer an den Spiegel hauchen und der eben dann beschlägt.
Dann sehen Sie das Clausius-Clapeyron-Gesetz in Aktion. Das heißt, eine wärmere Atmosphäre, die aus Ihrem Mund nämlich, kann mehr Wasserdampf halten.
Pro Grad Erwärmung sind das 7% mehr Feuchtigkeit. Und das ist eben der perfekte Treibstoff für heftige Stürme und Starkregen. Auch das internationale Forschungsteam der World Weather Attribution, das hat ja jetzt schon mehrfach festgestellt, dass die Klimaerhitzung eben ganz häufig einen Anteil dran hat, dass die Überschwemmungen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben, heftiger und intensiver sind. Und deshalb ist für Levermann eben klar, wir sollten so schnell wie möglich aufhören, Kohle, Öl und Gas zu verbrennen und dadurch eben noch mehr Energie ins System zu geben.
Informationen und Einschätzungen waren das von Janina Schreiber aus unserer Klimaredaktion. Überhitzt und verschmutzt, wie können wir unsere Ozeane retten? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich dann mit der Meeresbiologin Antje Boetius darüber, warum wir immer noch so wenig über die Ozeane wissen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Bundesregierung stellt heute den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten stieg im vergangenen Jahr nach bereits vorgelegten Behördenzahlen deutlich an. Aus Berlin berichtet Uli Haug.
Mitte Mai hat das Bundeskriminalamt einen Anstieg der politisch motivierten Straftaten um über 40% quer durch alle Extremismusbereiche präsentiert. Die Sicherheitsbehörden erfassten mit rund 84.000 Fällen einen neuen Höchststand. Grundsätzlich haben der Nahostkonflikt und die Wahlen 2024 zum drastischen Anstieg der politisch motivierten Straftaten geführt. Etwas mehr als die Hälfte der Taten waren rechtsmotiviert, auch die Zahl antisemitischer Straftaten stieg deutlich. Diese Entwicklungen dürften sich nun auch im mehrere hundert Seiten starken Verfassungsschutzbericht wiederfinden. Er ist eine Lagebewertung des Inlandsgeheimdienstes für Rechts- und Linksextremismus, Islamismus und Spionage.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt ab heute über die Zukunft des rechtsextremen Kompaktmagazins. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im Sommer des vergangenen Jahres verboten. Kurze Zeit danach hatten die Richter das Verbot in einem Eilverfahren vorläufig aufgehoben. Silvia Stadler mit Einzelheiten.
Der Senat erklärte zur Begründung, in dem Magazin seien zwar durchaus Beiträge mit kämpferisch-aggressiver Grundhaltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen erschienen, es gebe aber Zweifel, ob diese derart prägend seien, dass ein Verbot auch mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei. Für das nun anstehende Hauptsacheverfahren, in dem das Bundesverwaltungsgericht in erster und letzter Instanz zuständig ist, haben beide Seiten zahlreiche weitere Schriftsätze und Dokumente vorgelegt. Zunächst sind 3 Verhandlungstage anberaumt worden. Wann das Urteil verkündet wird, steht noch nicht fest.
Die Gründer des Mainzer Biotechnologieunternehmens BioNTech, Türeci und Şahin, bekommen heute den Deutschen Nationalpreis 2025 überreicht. Die Verleihung des mit 30.000 Euro dotierten Preises findet in Berlin statt. SWR-Reporterin Sabine Steinbrecher berichtet.
Die Deutsche Nationalstiftung ist vom früheren Kanzler Helmut Schmidt gegründet worden und ehrt Menschen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. In der Begründung der Entscheidung für Türeci und Şahin heißt es, sie hätten ein bedeutendes Unternehmen geformt, das einen großen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geleistet habe und weiter auf dem Gebiet der mRNA-Krebsmedizin führend sei. Erst vor einer Woche hatte das Mainzer Biotechnologieunternehmen einen Milliardendeal mit dem amerikanischen Pharmahersteller Bristol Myers Squibb beschlossen. Beide wollen gemeinsam einen Wirkstoff für die Krebstherapie entwickeln und vermarkten.
Der Deutsche Nationalpreis geht also heute an die BioNTech-Gründer, überreicht von Bundeskanzler Friedrich Merz. Das alles hat, wir haben es gerade gehört, etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Und das Thema ist für die CDU aktueller denn je, sagt unser Hauptstadtkorrespondent Cimbop Nikşas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Zum Aufgabenportfolio eines Bundeskanzlers gehören Preisverleihungen einfach dazu, auch wenn sie nicht immer wirklich spannend sind. Heute aber darf Friedrich Merz 2 Menschen ehren, die uns quasi mit einem blauen Auge durch die Pandemie gebracht haben. Denn ohne die BioNTech-Mitgründer und ihren Impfstoff hätten wir gegen Corona wohl alt ausgesehen. Ironischerweise hängt die Pandemie der Kanzlerpartei CDU auch politisch weiter im Nacken. Genauer gesagt Merz neuem Fraktionschef Jens Spahn. Der könnte bei der Beschaffung von Schutzmasken damals mehr Steuermilliarden zum Fenster rausgeworfen haben als CSU-Verkehrsminister Andi Scheuer bei der Pkw-Maut. Das zumindest legen Medienberichte nahe, die aus dem Untersuchungsbericht zur Maskenaffäre zitieren. Die Grünen drängen nun darauf, dass der Bericht ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Das könnte für Spahn und damit auch für Merz ziemlich unangenehm werden. Das Kanzlerportfolio umfasst also hoffentlich auch ziemlich gutes Krisenmanagement.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.